Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute kommen wir in einen neuen Abschnitt des Petrusbriefes. In der Einleitung, das sind die Predigten, die ich zuletzt darüber gehalten habe, wir befinden uns immer noch im ersten Kapitel, aber in der Einleitung des Briefes hat Petrus den Gläubigen in Kleinasien folgende Zusagen gemacht. Das Evangelium ist die Botschaft der Rettung von Sündern durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Die Gläubigen, die darauf vertrauen, sind Erben dieser Verheißung und haben somit Hoffnung auf ein neues Leben. Und als Berufene zur Gemeinde Jesu zu gehören, stellt eine große Freude dar. Aber auch der aufrichtige Glaube ist ein geprüfter Glaube. Die Gläubigen geraten quasi zwangsläufig immer wieder in Anfechtung und immer wieder in schwierige Situationen, aus denen Gott selbst sie aber herausführt. Und zuletzt, dass sie mit dem Erleben des Evangeliums, dem Erkennen des Erlösungswerks, sogar einen Vorteil gegenüber den alttestamentlichen Propheten und den Engeln haben. All das hat Petrus im Indikativ geschrieben, das heißt in der Wirklichkeitsform. Das sind Dinge, die vermittelt er den Gläubigen in Kleinasien als, das ist so, darauf könnt ihr vertrauen, das ist die Basis. Und jetzt kommen wir in den Abschnitt, wo er im Imperativ spricht. Das heißt, wo er sagt, und weil das so ist, was ich euch gerade gesagt habe, darum sollt ihr eben dies und das tun. Ne? Aufgrund dieser Grundaussagen des Evangeliums und der Hoffnung auf die Zusagen Gottes. Und deshalb habt ihr als Gläubige eine besondere ethische Verantwortung. Also einfach formuliert, wer das glaubt, was in den Versen 3 bis 12 aufgeschrieben ist, der wird auch sein Leben entsprechend ändern. Und so beschreibt Petrus drei grundsätzliche Charakterzüge der Nachfolger Christi im heutigen Predigttext. Und deshalb hat die Predigt auch das Thema Charakter des Lebens im Glauben. Und wir wollen jetzt gleich in den heutigen Text einsteigen und wollen den Text lesen. Er ist abgedruckt auf euren Gottesdienstblättern. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit der Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die Charakterzüge, die wir aus diesem Text betrachten wollen, sind erstens Hoffnung, zweitens Widerstand und drittens Heiligung. Alle Hoffnung auf Jesus Christus, allen Widerstand gegen die alten Begierden aus dem Leben, aus dem wir kommen. Und drittens alle Kraft in die Heiligung setzen. Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das Wort darum, mit dem beginnt der Text, das Wort darum verknüpft diesen Abschnitt mit dem Vorhergesagten. Es ist eben aufgrund dieser Wahrheiten, die wir gerade nochmal gehört haben, darum werdet ihr jetzt das und das machen. Auf dieser Basis erfolgt die Aufforderung, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Diese für uns heute ungewöhnliche Formulierung war für die damalige Zeit sehr typisch. Im vorderen Orient war es üblich, weite Gewänder zu tragen. Und diese Gewänder waren ideal für die klimatischen Verhältnisse. Allerdings mussten diese flatternden Gewänder bei der Arbeit oder beim Kampf aufgeschürzt, also hochgebunden werden. Vielleicht könnt ihr mal mit eurer Frau sprechen, wenn die einen langen Rock anhat, wie gut sie sich darin bewegen kann. Wahrscheinlich nicht so sehr. Also muss man es eben hochbinden und dann kann man damit besser arbeiten. Man kann damit in den Krieg ziehen. Weil für die Soldaten galt das genauso. Damit man eben nicht über sein eigenes Gewand stolperte, wenn es mal schnell gehen musste. Und diese Aufforderung, umgürtet die Lenden, finden wir an vielen Stellen in der gesamten Bibel. Und schon ziemlich weit vorne, nämlich bei der Anweisung Gottes, an das Volk aus Ägypten auszuziehen. Da finden wir es schon in 2. Mose 12, Vers 11. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Darum geht es. Sie sollen essen, aber sie sollen bereit sein. Und dazu müssen sie eben ihre Gewänder hochbinden. Und Petrus selbst, oder Petrus kann auch aus, kann eben das zitieren, was Christus selbst gesagt hat. Wir haben es in der Lesung gehört, in Lukas 12, Vers 35, wo es um die Anweisungen Jesu geht, sich auf das Kommen des Herrn vorzubereiten und dafür bereit zu halten. Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird und von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Das Gewand durch einen Gürtel, um die Lenden zu kürzen, war also eine übliche Redewendung. Aber insbesondere die Worte von Mose mit dem Auszug aus Ägypten und die Worte Jesu waren den Gläubigen damals bekannt und hatten besondere Bedeutung. Denn das Passafest feierten die Juden immer noch. Und letztlich nimmt Petrus darauf Bezug, eben auf dieses Bereitsein und eben auch auf dieses, ja, diese bekannte Redewendung. Genauso wie Paulus es im Epheserbrief getan hat, wo er über die Waffenrüstung Gottes berichtet. Da heißt es im 6. Kapitel, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir uns bereithalten, dass wir wach sind und darauf achten, was kommt. Und nicht in einer gemütlichen Schonhaltung unseren Einsatz verschlafen. Petrus beschreibt im Grunde noch genauer, welche Art von Wachsamkeit wir haben sollen. Umgürtet die Lenden eures Gemüts meint, konzentriert euer Denken, Fühlen und Wollen. Und alles geistliche Leben beginnt mit dieser klaren Ausrichtung der Gedanken. Seid fokussiert. Wer Zerstreuung sucht, der wird unbrauchbar für Gottes Arbeit. Und er verliert sich in den Ablenkungen des Lebens. Diese Mahnung, die Petrus ausspricht, die hat Konsequenzen für die Lebensgestaltung der Gläubigen in Kleinasien, aber auch für uns. Und verstärkt wird die Aufforderung noch durch den Ruf nach Nüchternheit. Zum einen fordert Petrus hier natürlich, dass übermäßiger Alkohol oder anderer Drogengenuss nicht zum Leben eines Nachfolger Christi passt. Im Grunde ist das auch in der Welt bei Nichtchristen ganz selbstverständlich. Wenn man hohen Besuch erwartet, dann trinkt man nicht vorher schon von dem Alkohol, der unter Umständen serviert wird, so viel, dass man im Grunde kaum noch die Tür aufmachen kann. Beziehungsweise schon so angeheitert ist, dass man im Grunde mit seinen Gästen gar nicht mehr richtig sprechen kann. Das ist also auch unter Nichtchristen selbstverständlich. Wenn es um was Wichtiges geht, dann sind wir nüchtern. Dann haben wir nicht vorher irgendwelche Drogen konsumiert. Und auch diesen Aufruf zur Nüchternheit finden wir im Neuen Testament. Wieder erinnern wir uns an unseren Lesungstext, den der Ludwig vorgelesen hat. Vom Warten auf das Kommen Christi. Und wir sehen eben auch, dass Petrus in seinem Brief die gleichen Formulierungen verwendet wie Christus in seiner Verkündigung. Nochmal zur Erinnerung, Lukas 12, Vers 45 und 46. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Und den Aufruf zur Nüchternheit finden wir auch bei Paulus im Thessalonicherbrief, im 5. Kapitel. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, wie wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Paulus mahnt hier zur Besonnenheit in Verbindung mit der Hoffnung. Und in unserem Text fordert Petrus im Vers 13 die Gläubigen also dazu auf, mit aller Konzentration und mit Besonnenheit die Hoffnung, jetzt kommt wieder der Text, die Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen. Und um welche Gnade es hier geht, das hat Petrus in den Versen 3 bis 12 erklärt. Und trotzdem, damit keine Missverständnisse aufkommen, nennt er sie nochmal. Es geht um die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Es geht um das Evangelium, um die Errettung von Sündern durch das Opfer Christi am Kreuz. Alle Hoffnung sollen wir darauf setzen, aber nicht leichtfertig oder romantisch, sondern nüchtern und konzentriert wollen wir sein. Petrus schreibt das den Christen in Kleinasien, aber es gilt in gleicher Weise für uns. Unsere endzeitliche Erwartung, unsere Hoffnung auf das, was passiert, wenn wir hier diese Erde verlassen, beziehungsweise wenn zu unseren Lebzeiten Christus wiederkommt, das kann sich eben auf die klare Einsicht und Gewissheit gründen, die wir im Text lesen. Aber sie kann sich nicht auf Schwärmerei oder auf irgendeine enthusiastische Ungezügeltheit gründen. Nicht auf ein gefühlvolles Verlangen, sondern es gründet sich auf die Schrift. Und unsere Hoffnung, die muss ungeteilt sein. Sie muss vollkommen sein. Und es muss die ganze Hoffnung sein. Sie soll nicht halb und unentschlossen oder zögerlich sein. Wir sollen nicht irgendwo die Hoffnung auf Jesus Christus so in der Hinterhand haben und ansonsten sehen, dass wir unser Leben hier ziemlich gut alleine bewerkstelligen. Sondern unser Leben muss ausgerichtet sein auf Jesus Christus. Die Hoffnung richtet sich auf das Heilswerk, das Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Das Evangelium ist die Offenbarung Jesu Christi. Und das Angebot des Evangeliums, dass wir gerettet werden und zum Vater kommen, obwohl wir Sünder sind. Wir Menschen sind von Gott getrennt. Aber Jesus Christus hat uns einen Zugang geschaffen, denn er hat die Strafe getragen, die wir nicht tragen können. Die Gnade wird uns angeboten und ist ein Geschenk. Sie ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben keinen eigenen Zugang zu dieser Gnade, sondern im Evangelium wird sie uns offenbart. Auf dieses Geschenk sollen wir mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit, also ganz hoffen. Das Wort ganz, was wir eben auch in unserem Text finden, eure Hoffnung ganz auf die Gnade, das macht die Sache im Grunde noch radikaler. Es macht deutlich, wie vorsichtig wir sein müssen, nicht abgelenkt zu werden und unsere Hoffnung vielleicht doch noch auf andere Dinge zu setzen. welche das sein könnten, das beschreibt Petrus im nächsten Vers. Da hören wir, wie uns Wachsamkeit und Besonnenheit verloren gehen können, wo die Gefahren lauern, wo wir der Hoffnung unsicher werden, wie wir mit wachsamer Entschlossenheit als Christ leben, wie wir in Bereitschaft, also mit umgürteten Lenden, als Nachfolger Christi leben. Wir lesen Vers 14, 15, 16 nochmal. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Kommen wir zum zweiten Predigtpunkt, nämlich dem Widerstand. Den Widerstand gegen unsere alten Begierden. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Petrus bezeichnet die Gläubigen in Kleinasien als gehorsame Kinder. Denn er weiß, dass sie auf Gottes Wort hören. So, wie er sie in den Versen 3 bis 12 als Erben bezeichnet hat. So bezeichnet er sie jetzt, folgerichtig, auch als Kinder. Sie sind Kinder von Gott, dem Vater, und als Kinder sind sie dem Vater gehorsam. So sind auch wir unserem Vater im Himmel, aber auch unseren Eltern hier in dieser Welt gehorsam, wenn sie uns gottesfürchtig erziehen. Gehorsam zeigt sich beim Hören auf das Wort. Die Empfänger des Briefes in Kleinasien sind vom Gehorsam geprägt. Denn die Bindung des Menschen an Gott findet im Gehorsam ihren Ausdruck. Gehorsam zeigt sich beim Hören auf Gottes Wort. Die Empfänger des Briefes in Kleinasien sind vom Gehorsam geprägt. Denn die Bindung des Menschen an Gott findet im Gehorsam ihren Ausdruck. Glaube und Gehorsam gehören eng zusammen. So wird Christus im Johannesevangelium zitiert. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und Paulus betont ebenfalls die enge Verbindung zwischen Glauben und Gehorsam und sieht darin einen wesentlichen Teil seines Auftrags. In Römer 1, Vers 5 heißt es, durch ihn, Christus, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Die Bezeichnung gehorsame Kinder ist also eine charakteristische Bezeichnung für Nachfolger Jesu und diese Bezeichnung sollte auch auf jeden Einzelnen von uns zutreffen. Und da mag sich jeder selbst prüfen, wie weit das für ihn stimmt. Als Gemeinde bezeichnen wir uns als bibeltreu. Bibeltreu heißt im Grunde auf Gottes Wort hörend und nicht an seinem Wort zweifelnd, beziehungsweise sein Wort missachtend. Aber als Glied der Gemeinde hält uns persönlich etwas davon ab, seinem Wort in jeder Hinsicht in unserem Leben zu folgen? Oder haben wir Vorbehalte? Für die Christen in Kleinasien gilt, dass sie offensichtlich aus heidnischer Umgebung kommen, beziehungsweise eine heidnische Vergangenheit haben. Sie kommen nicht aus der jüdischen Tradition. Das wird deutlich an diesem Satz, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Wären sie Juden gewesen, so hätten sie vielleicht Begierden gehabt, aber sie wären nicht unwissend gewesen. In der jüdischen Tradition waren diese Dinge klar geregelt. Jeder kannte die Vorschriften. Anders als im heidnischen Umfeld. Hier gelten ganz andere sittliche und moralische Maßstäbe, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen. Diese alten Begierden oder Laster stellen für die bekehrten Christen offensichtlich eine Gefahr dar. Sie sind immer noch eine verführerische Macht. Die Christen leben immer noch am gleichen Ort, in den gleichen Verhältnissen, da sie in der Umgebung derselben Menschen leben. Ich denke, das können wir uns hier gut vorstellen. Wir werden Christ, es wechselt sich ganz sicher etwas der Freundeskreis, aber wir leben immer noch am gleichen Ort. Wir haben die gleichen Nachbarn, wir haben die gleichen Arbeitskollegen, weil die werden ja nicht auch plötzlich alle Christ. Wir spielen womöglich im gleichen Fußballverein oder Handballverein und wir sind diesen Einflüssen immer noch ausgesetzt. Hier geht es also nicht um die Gefahr der Verfolgung oder Ausgrenzung, sondern vielmehr um die Gefahr der zu großen Anpassung an der Umgebung, in der wir leben. Früher haben, im Grunde kann man jetzt die Christen in Kleinasien und uns gleichsetzen, früher haben wir die Lebensart der Umgebung geteilt. Und heute müssen wir den Verlockungen des früheren Lebens widerstehen. Wir müssen entschiedenen Widerstand leisten. Und wir dürfen nicht klein beigeben. Wir müssen uns fragen, wie viel Gemeinschaft mit der Welt ist nötig und wie viel Gemeinschaft mit der Welt ist möglich. Gerade wenn wir nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und von der weltlichen Moral geprägt sind, fällt uns diese Abgrenzung schwer, weil wir dann ja im Grunde in eine neue Welt hineinkommen und einen großen Teil der alten Welt gar nicht mitnehmen können. Schauen wir also bei dieser Frage der Gemeinschaft schon mal in Vers 15. Denn da steht, ihr sollt heilig sein in eurem ganzen Wandel. Zuerst wollen wir den Begriff und die Herkunft klären. Geheiligtes Leben, also Wandel, heißt, dass Christen ihr Denken und Handeln in Einklang mit Gottes Charakter bringen. Geheiligtes Leben heißt, Gott hat seinen Charakter zuerst durch den Bund im Sinai offenbart. Die moralische Komponente seines Charakters zeigte Gott, als er dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. Durch die Bundesgemeinschaft mit Gott wurde Israel von der Welt getrennt, also herausgesondert, geheiligt. Entsprechend sollte Israel einen anderen Lebenswandel an den Tag legen als die Völker um sie herum. Sie sollten heilig sein in ihrem ganzen Wandel. Und diese Heiligung geschieht immer zu den Bedingungen Gottes und nicht zu den Bedingungen des anderen Bündnispartners, also uns oder das, was die Israeliten gerne gewollt hätten. Entsprechend beginnt heiliges Leben mit Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ich glaube, jetzt haben wir den Kreis wieder geschlossen und sind wieder bei Vers 14. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Dieser Gehorsam, der führt zu dem Widerstand gegen alte Lüste und Begierden. Und was ist damit gemeint für uns? Ich möchte einige Beispiele aufzählen. Sicher die Unzucht, der Ehebruch, Esslust, Vergnügungslust, Süchte im Zusammenhang mit Drogen aller Art, Geldgier, Rachgier, Ruhmsucht, Klatsch- und Tratschsucht. Und wer weiß noch mehr, die Liste kann man bestimmt noch fortsetzen. Vor der Umkehr zu Gott waren wir geprägt von unserer Selbstsucht und Selbstherrlichkeit. Das ist das Schema, aus dem wir kommen. Und das ist das Schema, das unsere Umwelt prägt. Und wir leben immer noch in dieser Welt. Als die Christen in Kleinasien noch unwissend waren, kannten sie nur das Leben nach heidnischer Moral. Jetzt aber kennen sie das Evangelium von Jesus Christus. Ein Rückfall in das alte Leben wäre ein Handeln wider besseres Wissen. Vergleichen wir das Leben der Christen in Kleinasien mit der Zeit vor ihrer Bekehrung, können wir folgende Gegensatzpaare bilden. Früher Unkenntnis von Gott und heute Kenntnis von Gott und Jesus. früher nicht Gottes Kinder oder Gottes Volk sein und heute sind sie Gottes Volk. Sie sind Gottes Kinder. Früher waren sie bestimmt durch ihre Begierden. Und heute sind sie bestimmt vom Gehorsam gegenüber Gott. Früher hatten sie im Grunde ein sinnloses Leben, denn das Leben hatte kein wirkliches Ziel. Und heute hat das Leben ein Ziel, das geheiligte Leben, zu Gott zu kommen. Aber auch früher hatten sie Bestätigung in der Gesellschaft. Da gab es Anerkennung, wenn der Lebensstil so war wie bei den anderen und man das vielleicht noch besonders gut hingekriegt hat. Und heute sind sie missverstanden. Und heute sind sie verschmäht von der Gesellschaft. Das Leben des Christen ändert sich also grundlegend, nachdem er von Gott berufen wurde. Wie wir in Vers 15 lesen, eben mit diesem, ihr sollt heilig sein in eurem ganzen Wandel. Nur im Gehorsam kann also die Berufung erfüllt werden. Nur durch Hören auf Gottes Wort. Im Gehorsam gegenüber Gottes Wort kann der Christ den Versuchungen seines alten Lebens widerstehen. Nur wenn der Christ durch das Wort Gottes geprägt ist, wird er zu einem heiligen Leben angeleitet. Und dieses heilige Leben soll der Christ führen. Nachdem Petrus zum Widerstand gegen die Versuchungen aus dem alten Leben aufgerufen hat, erklärt er jetzt in den folgenden Versen, warum der Christ so ein heiliges Leben überhaupt führen soll. Vers 15 und 16. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir kommen also zum dritten Charakterzug im Leben, des Lebens im Glauben. Mit Hoffnung auf das ewige Leben leisten wir Widerstand gegen unsere Begierden und dieser Widerstand führt uns in die Heiligung. Heiligkeit charakterisiert das tagtägliche Benehmen, Leben des Christen immer und überall. Heiligkeit als Verbindung dieser Begriffe ist im ersten Petrusbrief ein Schlüsselwort. Und er wird uns in den nächsten Predigten noch beschäftigen. Denn Petrus führt das noch weiter aus. Und es ist nicht die Aufforderung, heilig zu werden. Denn die Christen sind heilig mit der Berufung durch Jesus Christus. Vielmehr geht es darum, eine sichtbare Heiligkeit zu unserem Markenzeichen werden zu lassen. Das alte Leben hat der Christ abgelegt. Und das neue Leben beginnt für ihn. Und Petrus zeigt, welche Norm für das neue Leben angesetzt wird. Und es ist die höchste Norm, die wir uns überhaupt vorstellen können. Es heißt, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Und diese Norm, die können wir nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir können uns nicht mit dem Schöpfer der Welt vergleichen. Wir lesen, dass er selbst uns berufen hat. Und berufen, das ist Gottes Entscheidung. Sein vollmächtiger und schöpferischer Ruf machte das Nichts zum Sein. Also der Schöpfer, der auch uns zum Leben gerufen hat. Er macht Tote lebendig. Wir waren von Gott getrennt. Und er hat uns zum Leben gerufen. Und er macht aus Verlorenen Gerettete. Ohne Jesu Opfer am Kreuz sind wir verloren. Aber Christus hat unsere Schuld bezahlt und uns gerettet. Durch seinen Ruf werden sündige Menschen wie wir zu Heiligen. Diese Aussonderung bedeutet, dass unser konkretes Alltagsleben nicht ichhaft sündig bleibt, sondern heilig, also auf Gott ausgerichtet. Diese Ausrichtung betrifft nicht einen Teil unseres Lebens, egal ob groß oder klein, sondern im ganzen Wandel Kein Gebiet ist ausgenommen. Der ganze Mensch ist betroffen. Und Maßstab des neuen Lebens ist der Heilige, von dem der Ruf kam. Kein anderer und kein geringerer wird akzeptiert oder anerkannt. In Vers 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und diese Heiligkeit beschreibt weder bürgerliche Anständigkeit noch edles Menschentum, sei es karitative Tätigkeiten, seien es Spenden oder finanzielle Unterstützung. Solche Sachen sind sicher Teil des Wandels, aber sie können nicht die grundsätzliche Ausrichtung unseres Lebens prägen. Und auch nicht die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, wie Paulus über sich selbst schreibt im Philipperbrief. Nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. So schreibt Paulus über sich selbst. Aber das war nicht genug. Das war nicht die richtige Ausrichtung. Sondern allein der heilige Gott selbst ist der Maßstab. Christus sagt in Matthäus 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dieser Anspruch gilt nur für berufene Heilige, nur für die, die sich in der Gemeinschaft mit dem Heiligen einfinden. Versuche ich mich aus eigener Kraft wie ein Heiliger zu benehmen, so endet das in Krampf und Gesetz. Das ist das Ergebnis für die, die nicht berufen sind und sich trotzdem dazu zählen möchten. Die Berufung hat für den Christen bereits stattgefunden und liegt somit in der Vergangenheit. Christen sollen heilig sein in ihrem Wandel, aber sie werden nicht heilig durch ihren Wandel. Wir können also nichts verdienen. Wir können nichts dazu beisteuern. Wir können keine Pluspunkte erwerben auf irgendeiner Liste. Die Berufung geschieht durch Gott. Und die Berufung ist Gnade Gottes. Petrus begründet die Forderung nach Heiligkeit mit Gottes eigenem Wort. Er nimmt Bezug auf das dritte Buch Mose. Hier geht es um die Heiligkeit von Israel als Volk Gottes. Durch Mose erklärt Gott dem Volk Israel, welche hygienischen und sittlichen Anforderungen Gott stellt. Gott gibt hier nicht seine Erwartungen oder Wünsche bekannt, sondern er gibt ihnen Gesetzesvorschriften, die zu befolgen sind. Und mit Befolgen dieser Vorschriften sondert sich das Volk von den Völkern der Umgebung ab. Lebt das Volk Israel in der Heiligung. Und Gott begründet seine Forderungen immer wieder mit der eigenen Heiligkeit. Wir lesen im dritten Buch Mose viermal in Kapitel 11, 19 und zweimal in Kapitel 20. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen. Der Vers aus unserem Text heute. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Darum heiligt euch, Kapitel 20. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und Vers 26. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Vers 16 ist also die zusammenfassende Überschrift über vielerlei Gebote für das tägliche Leben des Volkes Israel. Heiligung ohne das Befolgen der Gebote ist nicht möglich. Aber auf die Einzelheiten dieser Gebote geht Petrus hier nicht ein. Denn die Christen stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Wie Paulus schreibt in Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Auf diese Gnade sollen wir hoffen und im Widerstand gegen unsere alten Begierden leben, indem wir heilig leben, also auf Gott ausgerichtet. Und wir wollen so leben, weil Gott selbst heilig ist. Und nur so können wir im Glauben bestehen. Wer das begriffen hat, der wird den rechten Blick auf die jeweilige Lage und Aufgabe haben. Und damit haben wir im Grunde die Predigt schon zusammengefasst. Aber ich möchte versuchen, diese Charakterzüge eines Christen noch etwas plastischer deutlich zu machen. Und zwar möchte ich uns zeigen, welche Blickrichtung wir dazu einschlagen müssen, wenn wir uns diese drei Predigtpunkte nochmal anschauen. Hoffnung, Widerstand und Heiligung. Bei der Hoffnung geht mein Blick auf Jesus, auf sein Opfer, auf die meine Erlösung bedeutet. Da schaue ich auf Jesus. Beim Widerstand gegen meine Begierden und Wünsche, da gucke ich auf mich. Da gucke ich, wo sind meine Begierden und wo stehen sie im Widerspruch zu dem, was Gott möchte. Und bei der Heiligung, da schaue ich wieder auf Christus. Dass ich heilig bin, weil er heilig ist. Dass ich mich an sein Wort ausrichte, weil er mein Retter ist. Und bestätigt bekommen wir das immer wieder, wenn wir in seinem Wort lesen. Wenn wir in der Bibel lesen. Und deshalb möchte ich mit einem Zitat aus dem 2. Timotheus abschließen. 2. Timotheus 3. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Wir wollen das nächste Lied singen. Bei dir ist die Quelle des Lebens.